So, schön. Also, in letzter Zeit haben wir immer mal wieder darüber gesprochen, dass unsere Beziehung zu Gott eine Liebesgeschichte ist. Keine Dienstbeziehung, ja, nicht so, bekehrt, jetzt erstmal ins Arbeitszimmer und wenn du dann ins Rentenalter kommst, dann können wir darüber nachdenken, ob das Wohnzimmer für dich auch freigegeben wird, sondern eine Liebesbeziehung. Das war bei meinen Großeltern früher so. Das Wohnzimmer kennt ihr vielleicht auch noch, die gute Stube, nur für ganz besondere Ereignisse. Und zwei Stuben mit Abstufung, ja, das ist dann die hohe Schule, das können nur wenige. Manchmal bringen wir solche Vorstellungen mit, wenn wir unsere Beziehung zu Gott beschreiben oder wenn wir darüber nachdenken oder einfach, wenn wir versuchen, unsere Beziehung zu Gott zu leben. So dieses, ja, da ist die gute Stube und an guten Tagen oder wenn ich was Gutes getan habe, dann komme ich da rein und ansonsten bin ich hier im Normalbereich. Kennt ihr das so ein bisschen? Manchmal so. Oder auch, wenn wir darüber sprechen, dass unsere Beziehung zu Gott eine Liebesgeschichte ist, dann kommt das bei uns Mitteleuropäern und vielleicht bei uns Deutschen ganz speziell ziemlich intellektuell rüber. Gott liebt mich. Aha, gut. Also hat er irgendwie eine besondere Beziehung zu mir und ja, das ist manchmal so verstandesgeprägt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Liebe was mit Emotionen zu tun hat? Nee? Ja, habe ich geahnt. Liebe hat was mit Gefühl zu tun. Ja? Oft, wenn wir über Gott nachdenken, dann kommen solche Sachen wie, ja, er hat mich erlöst, er hat mich errettet, er hat mich geheilt, er macht mich frei, ich darf zu ihm kommen. Und irgendwie kommt da ganz selten sowas wie, ich schwärme für ihn. Wenn ich in die Lobpreiszeit komme, dann werde ich tief berührt und dann kann ich mich fallen lassen. Und ja. Gott vergleicht seine Beziehung zu uns immer wieder, hatten wir auch die letzten Male schon drüber gesprochen, mit der Beziehung eines Bräutigams zu seiner Braut. Wir sind die Braut, er ist der Bräutigam. Eines Tages wird es ein Hochzeitsmahl im Himmel geben und dann werden wir die Frau Gottes sein. Nicht mehr die Braut, sondern wirklich der Partner Gottes. Das ist doch mal eine tolle Sache, aber gleichzeitig für uns eine seltsame Idee. Also viele haben da so ein bisschen Schwierigkeiten damit. Vielleicht wird es deutlicher, wenn wir immer wieder drüber nachdenken, sowieso was nicht einmal so E ist mc Quadrat, ja, Einstein irgendwann rausgefunden, kennt ihr die berühmte Formel, Relativitätstheorie, zack, da ist sie, ich erzähle sie euch, erkläre sie euch, dann habt ihr sie drin und buff, das war es ein für alle Mal. Das ist nicht so, sondern wir müssen immer und immer und immer wieder uns mit der Liebe Gottes beschäftigen, damit sie uns durchdringt und damit sie dann dahin kommt, wo sie hingehört. Nämlich als Fundament in unser Herz, ganz tief rein. Beispiel dafür ist meine Frau, die heute hier ist und keinen Ausgang gekriegt hat, auch keinen Kinderdienst oder so. Ja, ich decke morgens beispielsweise den Frühstückstisch und dann kommt sie rein. Und ich denke, wow, immer wieder. Und dann sage ich ihr das. Und das Praktische ist, sie glaubt es mir nicht. Ich kann das immer wieder verwenden. Ich meine, wir sind jetzt seit ein paar und 20 Jahren verheiratet. Und trotzdem immer wieder, ja, wow. So, und Gott geht das ähnlich mit uns. Gott sagt auch, wenn er seine Braut sieht, wow. Wir haben im Hohen Lied der Liebe gelesen, haben das frei übersetzt. Das Hohe Lied der Liebe ist ein Teil der Bibel, ein Buch der Bibel, das von der Beziehung von Mann und Frau spricht, aber gleichzeitig die Beziehung Gottes zu seiner Braut, zu uns, die Beziehung Jesu zu uns. Und hatten da gesehen, dass die Frau sagt, ich bin doch eigentlich ganz normal, ich sehe vielleicht ganz gut aus. Und er sagt, nein, du bist die Hübscheste. Keine ist so toll, sieht so gut aus wie du. Du bist mein Hauptgewinn. Und dann später im zweiten Kapitel, du hast mein Herz erobert. Mit einem einzigen Blick deiner Augen hast du mein Herz erobert. Ich bin ganz weg. Dass du mich liebst, macht mich so glücklich. Das ist Gottes reden an uns und wir reagieren normalerweise genauso wie meine Frau. Wir glauben es nicht. Oder? Haben wir das wirklich drin? Lasst euch davon durchdringen, lasst euch davon ergreifen, wie sehr Gott uns liebt. Also damit hatten wir uns beschäftigt. Ich würde das nochmal zusammenfassen und sagen, nichts, was du sagen oder tun kannst, nichts, was du sagen kannst und nichts, was du tun kannst, kann Gott dazu bringen, dich mehr zu lieben, als er das ohnehin tut. Glaubt ihr das? Das ist das Wort Gottes, weil Gott hat dich geliebt, als es dich noch gar nicht gab. Und Gott hat beschlossen, dich zu retten, sich selbst für dich zu geben, bevor du irgendwas dafür gemacht hast. Du kannst ihn nicht dazu bringen, dich mehr zu lieben. Dann kommt die Frage, ja, aber wenn ich jetzt was Falsches sage oder was Falsches tue, liebt er mich dann weniger? Ist das so? Wenn wir was Falsches sagen oder was Falsches tun, dann haben wir es versaut. Genauso wenig. Nichts, was du sagen oder tun kannst, kann ihn dazu bringen, dich weniger zu lieben. Gott ist Liebe von Anfang an. Und Gott ist begeistert von dir. Und Gott schwärmt von dir. Wenn du das mal in der Bibel liest, im Wort Gottes liest, lies das Hohelied mal. Lass dir das aufschließen. Lies diese Stellen, wo vom Braut und Bräutigam die Rede ist, wo Gott sagt, ich bin besorgt um dich, ich halte meine Hand über dir, ich umfasse dich, ich bin begeistert von dir und lass dich davon durchdringen. Gott ist begeistert von seiner Braut. Wir hatten da vorher ein Wort, das ich so ein bisschen einflechten möchte. Was mit dazugehört, ist nicht nur deine persönliche Beziehung zu Gott, sondern auch die Beziehung untereinander. Denn Jesus wird wiederkommen, um seine Braut heimzuholen. Darf ich mal ein drastisches Bild verwenden? Ja? Stellt euch mal vor, die Braut geht zum Altar und tritt dabei auf eine Landmine. Die Braut wird zerrissen in lauter kleine Stücke. Da liegt hier ein Finger, da liegt eine Zehe, da drüben liegt ein Bein. Wäre das eine Braut, die den Bräutigam glücklich machen würde? Nein. Aber leider ist das der Zustand des Leibes Christi in ganz weiten Bereichen. Da sagt jemand mir, ich gehöre zur weltweiten Kirche Christi. Ja, in welche Gemeinde gehst du? Nee, also so untereinander, so mit anderen Christen und so, das brauche ich so nicht. Ja. Wie dann? Ja, du, da kommen so viele tolle Bibelsendungen und dann habe ich hier so einen Bestelldienst und da kriege ich meine Predigten und das ist eigentlich so, wie ich mein Christsein lebe. Er sagt also, die Fingerkuppe des kleinen Fingers, ich brauche den Leib überhaupt nicht, sondern ich liege da drüben. Ja, ist ein drastisches Bild, aber ist leider das, was manchmal, wenn man über die Beziehung von Gott zu uns und von uns zu Gott, was man dann erlebt, weil wir sehr, sehr individualistisch geprägt sind, also jeder für sich selbst und nicht so das Verständnis haben, dass Gott uns als Einheit sieht, als Leib, als zusammengehörig. Ich möchte mit so einem drastischen Bild jetzt nicht den Tag versauen, sondern Mut machen. Ja, das gehört mit dazu. Und wenn du dich entschließt dafür, die Gemeinde ein bisschen mehr so zu sehen, wie Jesus sie sieht, und zu sagen, das ist eine Einheit. Wir alle zusammen, wir sind die, wenn wir Gott angucken, manchmal sind Frauen ja raffiniert, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ne? Manchmal, ja gut, manchmal muss ich so sagen, sonst kriege ich Ärger. Kinder haben das auch schon, Mädchen kriegen das in die Wiege gelegt, ganz wichtig, habe ich jetzt rausgefunden durch meine Tochter, das ist nichts, was man ihnen irgendwann mal anerzieht, man nimmt Kinder, kleine Mädchen nicht zur Seite und sagt irgendwann mal, pass mal auf, wenn du mit irgendwas durchkommen willst, dann sagst du nicht, ich will, sondern dann sagst du, Papi, ja. Bing, klar, was? Und bei Frauen und Männern ist das noch wesentlich stärker so, das lässt sich neurobiologisch nachweisen, gewisse Areale im Gehirn eines Mannes sind dazu gemacht, sind dafür zuständig, sind dafür zuständig, das Leben zu steuern, zu planen, in die richtige Ordnung zu bringen, das Richtige zu tun. Der präfrontale Kortex ist das, falls das irgendjemand interessiert. Und der hat also die Obergewalt im Gehirn. Wenn dann aber die Richtige kommt und einmal macht, ich kann das nicht so gut mit einem Mann, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Dann gibt es einen ganz kleinen Bereich, die Amygdala, im Gehirn und die übernimmt einfach die Kontrolle. Bing! Wenn es blöd läuft, ist in dem Augenblick auch das Sprechzentrum ausgefallen. Was für die Frau ein deutliches Zeichen sein sollte, er interessiert sich für mich tiefergehend, wenn die Frau dazu kommt, das rauszufinden, weil sie nicht die ganze Zeit selber spricht. Über das Thema glückliche Frauen und Männer hatten wir ein anderes Mal gesprochen. Aber das nur am Rande. Also der Mann ist tatsächlich so organisiert, wenn die Frau kommt und dass dann alles hinschmilzt. Und ähnlich oder genau gleich ist das Bild, das Gott in der Bibel braucht für seine Braut, für die Gemeinde und ihn. Er sagt, weißt du, du hast mich angeschaut mit einem Blick deiner Augen. Ich war hin und weg. Und als Gemeinde sollten wir das ab und zu ausnutzen, vielleicht so. Jetzt nicht so auf den Knien von rechts nach links rutschen, sondern einfach, Jesus, du hast uns doch lieb. Da ist was, was uns wichtig ist. Plink. Und dann mal sehen. Ich glaube, dass Gott darauf wartet, dass wir auf dieser Beziehungsebene zu ihm kommen. Also, Gott liebt uns bedingungslos und unveränderlich, ohne dass wir dafür was tun können oder dass wir was dagegen tun können. Dann gibt es jetzt eine Frage, die wir uns stellen müssen, nämlich, ist das dann ganz egal, was wir tun? Wenn Gott uns sowieso so liebt, wie wir sind und ohne irgendwas, dann ist ja eigentlich egal, was ich mache, ne? Gut, gerade hat er dieses drastische Bild gebraucht von der Braut, die in kleinen Stücken rumliegt. Und das heißt ein bisschen Gemeinschaft schon, aber ansonsten kann ich doch machen, was ich will, oder? Ist ja egal. Gott liebt mich nicht mehr, wenn ich was tue. Ausnutzen, genau. Manche Bräute sind auch so. Wir müssen da zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist Liebe und das andere ist Gefallen, Wohlgefallen. Gott liebt uns bedingungslos, unveränderlich und egal was wir tun, es wird nicht mehr oder weniger. Aber je nachdem, was wir tun, hat Gott mehr Gefallen an uns oder weniger Gefallen an uns. Warum flechte ich diesen Gedanken ein? Ich habe tatsächlich Menschen erlebt, die erst mal ganz lange die Liebe Gottes nicht verstanden hatten und unsicher waren, ob Gott sie liebt. Und dann ist es endlich in ihr Herz gefallen und hat sich dort ausgebreitet und hat die Person ergriffen. Und sie waren so durchdrungen von der Liebe Gottes, dass sie den Rest ihres Lebens beschlossen haben, auf dem Sofa zu verbringen. Und dann läuft auch irgendwas falsch. Ne? Also das ist eine gewisse Gefahr. Wenn wir so von der Liebe Gottes endlich durchdrungen sind, dann ist das toll. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir sagen, wir tun nichts mehr. Ich habe da mal ein paar Bibelstellen rausgesucht. Im Römerbrief heißt es, und er richtet sich an Christen, also an Leute, die zur Braut gehören, die von der alten Natur angetrieben sind, können Gott nicht gefallen. Also, wenn du dich, obwohl du Christ bist, von der alten Natur antreiben lässt, dann kannst du Gott gar nicht gefallen. Im Hebräerbrief heißt es, Gutes zu tun, mit anderen zu teilen, vergesst nicht, solche Opfer gefallen Gott. Oder im Korintherbrief, da schreibt Paulus, unser Ziel ist es, immer zu tun, was Gott gefällt. Wir setzen unsere Ehre daran, heißt eine andere Übersetzung, zu tun, was Gott gefällt. Oder im Brief an die Thessaloniker, da schreibt Paulus, liebe Brüder, wir bitten und ermahnen euch im Herrn Jesus, ihr habt von uns empfangen, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Das tut ihr auch schon, Und wir bitten euch, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Also, wenn wir dieses Wort lesen, da sind doch viele Dinge drin, wo Gott sagt, mach das so, mach das so, mach das so. Und unser großer Irrtum, den wir lange Zeit, jetzt nicht wir persönlich, aber in der westlichen Welt angehangen sind, das war, ich muss das alles so tun, damit Gott mich liebt. Und das stimmt nicht. Du darfst eine Grundsicherheit empfinden. Du musst eine Grundsicherheit empfinden, ich bin sicher und geborgen in Gott. Aber dich auf der anderen Seite davon nicht dazu hinreißen lassen, na gut, dann ist es ganz egal, dann gehe ich weiter meinem alten Leben nach, weil dann verpasst du das, was wirklich wichtig ist und das, was schön ist. Dann verpasst du das Beste. Du verpasst den Bräutigam. Da stehen jede Menge Sachen drin, wie wir uns verhalten sollen und richtig angewendet. Habt ihr es gemerkt? Das war so ein Stilmittel zum selber Weiterdenken. Im Römerbrief zum Beispiel. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Brennt im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal. Seid beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Wenn jemand in Not ist, gebt ihm. Übt Gastfreundschaft. Ladet euch gegenseitig ein. Segnet die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Habt brüderliche Liebe untereinander. Kommt einander mit Ehrerbietung zuvor. Trachtet nicht nach hohen Dingen, haltet euch herunter zu den geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Merkt ihr daran auch noch, wie wichtig das ist, das komplette Evangelium immer zusammen zu haben, nicht auseinanderzureißen? Wenn ich jetzt mit diesen Sachen angefangen hätte zu sagen, Liebe sei ohne falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an, brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, kommt einander mit Ehrerbietung zuvor, seid nicht träge, seid brennend, dient dem Herrn, ja, dann kann ich da ganz leicht so ein Marschier-Evangelium reinbringen. Aber dieser Hintergrund, ich bin sicher und geborgen und ich tue all diese Sachen, weil ich will, nicht weil ich muss, um mich irgendwie auf die richtige Seite zu bringen, dieser Hintergrund stellt das Ganze dann ins richtige Licht. Gut, vielleicht nochmal zur Veranschaulichung. Stellt euch mal Eltern vor, die zwei Söhne haben. Das sind beides ihre Söhne, die haben sie beide gezeugt mit Freude. Dann sind die auf die Welt gekommen, dann haben sie gesäugt und genährt und da konnten die Kleinen überhaupt nichts machen und sie haben Liebe für sie gehabt und sie haben sie gepuddelt und gepuzzelt und dann wuchsen die langsam aber sicher auf und die Liebe der Eltern zu den Kindern wuchs und ist für beide Kinder gleich stark. Ja, die Liebe ist einfach da. Und der eine, der entschließt sich dazu, dass er sagt, ich möchte bei meinen Eltern in der Nähe sein und ich möchte das tun, was sie gerne mögen und ich lebe mit ihnen. Ich finde, das sind gute Eltern und er entwickelt sich zu einer eigenen Persönlichkeit, aber trotzdem bleibt er bei seinen Eltern innerlich im Herzen. An dem haben sie wohlgefallen. Und der andere kommt auf die schiefe Bahn, lügt, stiehlt, raucht, trinkt, hasst seine Eltern irgendwann, weil er sagt, die sind so langweilig. Werden sie den weniger lieben? Dann bleibt ihr Kind. Aber trotzdem haben sie keinen Gefallen an dem, was er tut. Ja? Versteht ihr das Bild? Genauso Gott mit uns. Er liebt dich, aber er hat Gefallen an dem, was du tust. Das kann jetzt allerdings auch wieder so einen Fehlschluss geben. Und zwar, dass wir dann doch wieder da reinkommen in das, ich muss mich abarbeiten, ich muss, damit ich gefalle, ich muss, damit ich... Und deswegen noch ein wichtiger Hinweis. Wer gefiel dem Vater am besten? Na, der Sohn. Oder? Es gab diese Szene, wo Jesus auftritt und Jesus sich taufen lässt. Er hat noch gar nichts gemacht. Er hat noch gar nichts verwirklicht, er hat noch gar nichts von sich gegeben, er hat mich nicht gelehrt, er ist einfach nur zu Johannes dem Täufer gegangen und hat sich taufen lassen und dann geht der Himmel auf und eine Stimme sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, das ist ja seltsam, nicht? Ich habe vorher so viele Stellen zitiert, dass wir tun und wir tun, um Gott zu gefallen und dann kommt Jesus und Gott sagt, an dem habe ich wohlgefallen. Warum? Warum hat Gott an Jesus einfach wohlgefallen gehabt? Ich denke wegen der Herzenshaltung. Jesus hatte den Vater lieb und war bereit, alles zu tun, bis hin zum Tod, was der Vater von ihm wollte. Und das war er bereits ganz von Anfang an. Also, wenn wir Sachen tun, weil wir wissen, dass sie Gott wohlgefallen, dann muss das aus dem Herzen kommen. Das muss von ganz tief innen kommen. Und letztendlich ist das doch auch so, ne? Ich ärgere meine Frau nicht, weil ich sie lieb habe, sondern ich tue Sachen, die ihr gefallen, ja, weil ich sie lieb habe. Und genauso einfach und unkompliziert kann das mit Gott auch sein. Du liebst Gott und daraus denkst du, Mensch Herr, was können wir denn mal zusammen machen? Und tust Dinge, die Gott wohlgefallen. Also, die letzten Predigten zusammengefasst. Gott liebt uns bedingungslos, komplett, so wie wir sind. Und wir können uns darin entspannen und es ist absolut notwendig, dass wir uns alle davon durchtränken lassen. Es führt aber nicht dazu, dass wir nichts mehr tun, sondern gerade dazu, dass wir Dinge tun, die ihm gefallen, aber von Herzen. So. Wenn du jetzt heute hier bist und du bist etwas verwirrt und denkst dir, wovon hat er die ganze Zeit gesprochen? Ich habe keine Ahnung, Beziehung zu Gott oder ähnliches. Ich erlebe sowas nicht. Ich habe sowas auch noch nie gehört und ich weiß nicht genau, was er damit sagen will, aber ich spüre, dass da was dahinter ist. Dann sprich hinterher Andreas an. Das ist der, der den Gottesdienst geleitet hat. Er ist Spezialist im Bereich geistlicher Geburtshilfe. Er ist jemand, der sehr gut erklären kann, oder auch mich oder jemand anders, dem du vertraust, der gut erklären kann, wie kommt man rein in diese Beziehung zu Jesus? Wie wird man Bestandteil der Braut? Wie kommt man da dazu? Wie wird diese Liebesbeziehung überhaupt mal aufgebaut? Wenn du bisher so eine Arbeitsbeziehung hast und nicht durchdrungen bist davon, dass Jesus dich liebt und dass ein Blick deiner Augen ausreicht, um ihn schmelzen zu lassen, dann lass dich vom Geist Gottes und dem Wort Gottes durchdringen oder komm nach dem Gottesdienst nach vorne. Wir haben ein Gebetsteam, das gerne für dich und mit dir betet, um solche Sachen zu befördern. Wenn du derjenige bist, der so von der Liebe Gottes abgesättigt ist, dass er sagt, Füßchen hoch, es ist so herrlich, Christ zu sein, dann geh mal in dich und überleg dir die Sachen, die ich so gesagt habe. Und wenn du der bist, der sagt, ich tu, dann lass dich von diesem Wort durchdringen, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, ohne dass er irgendwas getan hatte. Ich habe noch ein Wort zum Schluss, das Jesus mal gesagt hat und das sehr, sehr zusammenhanglos in seinen Reden steht. Er hat dieses Gleichnis erzählt von der bittenden Witwe. Ihr kennt das. Wenn nicht, könnt ihr das gerne nachlesen. Hat dieses Gleichnis erzählt und sagt dann, Gott wird seinen Auserwählten Recht schaffen, die zu ihm Tag und Nacht rufen. Er wird es nicht lange hinziehen, er wird Recht schaffen in Kürze. Und dann sagt er einen Satz, der untergeht normalerweise. Er wird sehr nachdenklich und sagt, wenn der Menschensohn wiederkommen wird, meint ihr, er wird Glauben finden auf Erden? Steht völlig zusammenhanglos da. Er sagt, kommt zu mir, bittet mich, seid mir nah, bedrängt mich. Ich habe hier ein Beispiel für euch. Ein ungerechter Richter, der einer Witwe Gutes getan hat, weil sie nicht abgelassen hat, seid genauso. Gott wird euch freudig und mit Willen geben. Und dann hält er inne und sagt, wenn ich wiederkomme, werde ich auf dieser Welt Glauben finden dafür? Das ist die Frage, mit der ich euch die Woche über gerne allein lassen würde.